Aber es ist toll zu sehen, wie groß die Welt eigentlich der Leute ist, die halt sich auch permanent verändern. Und es entwickelt sich dann schon auch so ein bestimmter Personenkreis, der sich da irgendwie herausbildet. Und man merkt halt einfach, das ist halt total bereichernd. Egal, was sie machen, das ist eher eine bestimmte Art, an Dinge heranzugehen tatsächlich. Und wenn man das halt auch auf seinen Beruf überträgt, ich glaube, das kann sehr bereichernd sein.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Werbetexter, der dann Koch wurde und heute Kaffeeröster ist. Queraussteiger Sebastian Kors. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Wir freuen uns übrigens riesig, dass ihr unsere Pause uns überhaupt nicht übel genommen habt und alle noch da seid. Also wir dachten schon nach 3, 4 Monaten, da fangen wir wieder bei Null an, aber nix. Geht weiter, als wäre nichts passiert. Das ist schön. Zum Dank haben wir heute mal wieder eine angenehm wilde Bitte einmal alles Folge. Mein Gast hier hat als Texter angefangen, ist dann aus irgendwelchen Gründen Koch geworden und dann verrückterweise jetzt seit sehr langer Zeit schon Kaffeeröster beim großartigen Elbgold-Café. Und ich freue mich riesig darauf zu erfahren, wie und warum sowas alles passiert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen, Sebastian Kors.
Moin André, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Wir fangen mal vorne an. Nach der Schule dachtest du, also wir waren lustigerweise auf der gleichen Schule, nämlich auf der Texterschmiede dann. Was ist da eigentlich zwischen Schule und Texterschmiede? Wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass es die gibt und warum?
Also das ist bei uns total die Familienkrankheit. Ein Onkel hat eine Werbeagentur, eine Tante ist Film- und Funkproduzentin, ein anderes Artbayerin, noch ein Onkel ist Foodstylist. Von daher hatte ich sowieso schon immer mehrere Berührungen. Auch während meiner Kindheit oder Jugendalters war man halt mit irgendwie auf einem Burger King-Dreh und fand das sowieso schon mal sehr faszinierend. Ist ja letztendlich auch als Außenstehender, aber auch wenn man in der Werbung ist, schon sehr, sehr reizvoll und man merkt ja schon diese Kreativität, die da vorherrscht. Und anfänglich hatte ich mich mal als, lustigerweise als Werbekaufmann beworben. Da hatte ich noch nicht so den Überblick. Hab dann auch mal eine Absage bekommen.
Aber als Ausbildung dann?
Als Ausbildung tatsächlich, genau. Ich wollte eine Ausbildung machen. Hatte ein Rückschreiben bekommen mit einer beigefügten CD, die ich halt einfach, mit der ich mich beworben hatte, wo so ein kleiner selbstgedrehter Werbespot drauf war. Dann stand da lustigerweise drauf, sehr unterhaltsam, aber nee. Da habe ich gemerkt, okay, ja, der Film schien ja gut gewesen zu sein, aber vielleicht habe ich mich in der falschen Abteilung beworben und habe dann halt nochmal so ein bisschen Rücksprache gehalten mit meiner Familie und die meinten dann halt, bewirb dich doch mal lieber eher auf der kreativen Ebene und dann bin ich halt natürlich irgendwie auch dadurch, dass wir halt in der Nähe zu Hamburg gewohnt haben, auch auf die Texterschmiede gekommen und habe mich dann da einfach, du weißt es ja auch, mit einem Kreativtest beworben und wurde dann eingeladen vor Ort zum Casting. Und dann gibt es ja weitere Tests.
Erzähl nochmal diesen Kreativtest, also damit man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann. Wie sieht der aus?
Das waren so 4, 5 Aufgaben, die man machen musste. Da musste man, ich glaube, was war das nochmal? Ich glaube, Werbung für ein Brötchen machen.
Für ein Brötchen?
Ich glaube, man hatte ein Brötchen einfach und musste sich dazu was ausdenken. Also warum jetzt dieses Brötchen, das ist aber auch schon tatsächlich urlange her, war auch garantiert nicht meine beste Idee, von daher habe ich sie auch gar nicht mehr so sehr auf dem Zettel. Genau, und dann wurde man halt eingeladen in die nächste Runde quasi, in den Recall. Und dann hatte man halt persönliche Gespräche und musste halt dann an dem besagten Tag halt nochmal ein paar Aufgaben lösen. Genau, und dann weiß ich gar nicht mehr, wie viele Leute das waren pro Jahrgang. Weißt du das noch?
Ich glaube so 30, 40.
Ja, so Klassengröße irgendwie.
Typische Klasse halt.
Genau. Und das ging dann ein Jahr. Und dann
ja, das war dann ja auch doppelt, ne? Also du warst dann ja auch in zwei Agenturen parallel. Also genau. Nicht parallel, ja, sondern eben Schule und Agentur parallel und man wechselt dann einmal.
Genau, tagsüber ja eine Agentur und abends war dann halt immer der theoretische oder auch praktische Unterricht. Meistens kam da ja ein Dozent aus der Werbung oder aus dem Marketing oder halt ein Prof aus der Uni und dann hat er halt da was vorgetragen. Genau.
Und wie war der Alltag? Also wie sah so der typische Tag in der Werbung aus?
Also der Alltag an sich ist immer der gleiche. Ich glaube, die Wahrnehmung als Praktikant beispielsweise ist eine andere als hinterher wie als Texter oder vielleicht auch als Kreativdirektor. Als Praktikant bist du natürlich erstmal, musst du halt einfach die Aufgaben machen, die halt einfach so anfallen oder anfallen müssen. Also so Schweinebauchartikel oder halt einfach wie Headlines für kleinere Geschichten. Und die meisten Sachen kommen ja eh nicht durch. Wenn dann mal irgendwas in die nächste Runde kommt, freust du dich natürlich wahnsinnig. Aber gerade so diese Praktika sind natürlich total toll, um auch verschiedene Agenturen kennenzulernen. Also gerade wenn man mal in einer kleineren Agentur ist oder in einer größeren. Die Strukturen funktionieren ja schon anders. Ich denke mal so, die Kreativteams an sich arbeiten vielleicht ähnlich und sind auch immer ähnlich groß. Aber bis dann vielleicht eine Idee mal direkt durchkommt und bei einer Kundenpräsentation landet, ist dann, glaube ich, bei einer größeren Agentur vielleicht schon auch noch ein längerer Weg, weil es halt einfach auch noch mehr Kreative gibt. Vielleicht, weil die Kunden auch ein bisschen größer sind. Genau. Der Alltag ist manchmal so, wie man sich das vorstellt. Also ich weiß noch, in einer Agentur haben wir total die Klischees bedient. Wir haben da auch gekickert und waren dann halt einfach irgendwie mal im Café und saßen da und haben uns da dann halt was ausgedacht. Und dann manchmal aber auch wieder sehr fokussiert. Also tatsächlich, dass man hat ja, wie ist ja immer unter Zeitdruck. Man hat ja einen bestimmten Termin, wo man halt eine Präsentation halten will oder wann, wie lange man pitcht. Und von daher, das kriegt man aber eigentlich eher mit, glaube ich, wenn man halt einfach in einer höheren Position ist. Wie eng das alles ist. Ich glaube, gute Kreativdirektoren vermitteln quasi ihren Kreativen eher, dass sie erstmal total losgelöst arbeiten können. Und das führt ja meistens auch zu den besten Ergebnissen, wenn man in alle Richtungen denken kann. Von daher war es so ein Mix aus beiden, glaube ich. Also sehr kreativ tatsächlich. Man kann sich ja schon auch persönlich entfalten und auch so arbeiten, wie man das möchte. Aber auch in einem festgesteckten Rahmen, dass es ergebnisorientiert ist.
Also so ein gute CD sagt erstmal, mach irgendwas und sobald er merkt, okay, das geht jetzt hier ein bisschen zu aus dem Rahmen, dann zieht er sozusagen die Leitplanken immer enger.
Ja, ich glaube, wenn die Quote vielleicht auch der Ideen, die dann hinterher was nützen, zu denen, die halt völliger Quatsch sind, vielleicht in einem gesunden Maß sind, dann ist das schon okay. Ja. Ansonsten die Leute in der Agentur, ich fand das immer toll tatsächlich. Also gerade so dieser Spirit, der entstanden ist in einer Werbeagentur, ja, total cool. Also ein schöner Ort wirklich, um sich da gedanklich irgendwie auszutoben. Manchmal eskaliert es auch noch. Ich war so noch irgendwie so ein, das war ein Pitch für einen größeren Kunden. Ich glaube, irgendwie Telekommunikation war das. Und wir hatten echt Nächte sehr lang gearbeitet. Und das ist halt so der Klassiker, ne? Also bestellt man um 8 irgendwas zu essen. Pizza, Sushi oder was auch immer. Und dann war es halt aber irgendwann noch nach Mitternacht und irgendwann sind wir halt alle durchgedreht und dann gab es halt so eine Art Essensschlacht im Großraumbüro. Und aber das ist dann auch so ein bisschen so ein Ventil, wo man dann quasi halt einfach mal so ein bisschen diese Überlastung vielleicht irgendwie auslässt und alle hatten danach wieder gute Laune und dann ging es am nächsten Tag weiter und der Pitch wurde auch gewonnen. Von daher, vielleicht hat es was geholfen. Ne?
Also um mal ganz kurz, nur was das Thema Arbeitszeit angeht, also wenn du das jetzt vergleichst mit den Berufen, die danach kamen, also Koch und Röster, sind die eigentlich, also Köche haben wir, also wir hatten jetzt hier auch schon einige, da ist die Arbeitszeit ja auch ziemlich, also nicht wirklich gut steuerbar. Also oft, also zumindest vor allem hat man halt zu arbeiten, wenn alle anderen halt frei haben, weil dann gehen halt alle anderen ins Restaurant. Aber jetzt mit Röster, also hat sich das bei dem Thema Arbeitszeit geändert oder verbessert oder ist es völlig anders oder war das,
also? Also zuerst hat es sich auf jeden Fall verschlechtert.
Ich denke mal, Koch?
Ja, also von der Stundenanzahl, die ich pro Woche gearbeitet habe, ist es ungefähr gleich geblieben. Letztendlich hat sich die Arbeitszeit halt nur verschoben. Aber es kommt halt auch darauf an, was für ein Restaurant oder was für eine vielleicht auch Hotelküche oder Kantine man arbeitet. Gerade in der Kantine hat man halt super geregelte Arbeitszeiten tatsächlich. Da fängt man wie auch morgens um 7 oder 8 an, arbeitet 8 Stunden, dann hat man Feierabend.
Weißt du noch, was so eine gute Anekdote aus dieser Agenturzeit war? Also was war jetzt mal abgesehen von Essensschlachten irgendwie, was war da gut besonders?
Also wirklich schön in Erinnerung geblieben ist mir ein Erlebnis, das war eine rein interne Geschichte. Da ist ein Texter-Kollege, ich weiß gar nicht mehr, ob der krank war genau oder halt irgendwie mit einem anderen Projekt betreut war, auf jeden Fall ausgefallen. Ich musste kurzfristig für den übernehmen und halt eine Präsentation intern halten. War da Junior-Texter und hatte wirklich nur einen halben Tag Zeit, mich darauf vorzubereiten und mir auch wirklich was auszudenken, also ein paar Kampagnen auszudenken. War aber anscheinend sehr erfolgreich, habe das dann intern präsentiert und kurze Zeit später wurde ich dann halt anhand meiner Präsentation, wie ich mich da irgendwie so verkauft habe, in die Schweiz geschickt. Nicht als Strafe, sondern quasi als Austauschprogramm. Da gab es dann halt eine Partner-Dependance und habe dann halt vor Ort gearbeitet. Und das war tatsächlich eine wirklich schöne Geschichte, weil das Schweizer Team war super nett. In der Schweiz für auch nur 2 Monate zu leben, war super angenehm.
Wieso war das da so anders?
Naja, also erstmal versteht man sowieso nichts tatsächlich. Also auch wenn
das hilft erstmal.
Manchmal hilft es tatsächlich, kommt drauf an. Ich habe sehr viel mit Schweizern natürlich auch zusammengearbeitet. Die haben mich sofort abends eingeladen, wir haben zusammen gekocht, typisch regionale Gerichte, das war total toll. Das war angenehm und das war halt aber auch irgendwie schön zu sehen, irgendwie auch. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade auch nicht.
Ganz lustig, dass auf jeden Fall, dass du erstmal das Kochen erwähnst, das als besondere Erinnerung.
Ja, wahrscheinlich schon lustig, wie sich das so verhält. Ne? Ansonsten muss man überlegen.
Ich meine, du bist dann ja, also du hast ja einmal die Agentur gewechselt. Mhm. Weißt du noch warum? Also warum du gewechselt hast, oder kam ein Angebot oder wolltest du was anderes? Oder?
Also nach der Texter-Schmiede habe ich bei einer kleineren Agentur angefangen und irgendwann erschöpft sich, glaube ich, auch ein Potenzial, gerade wenn man halt einfach vielleicht noch kreativer arbeiten will, auch vielleicht für ein paar größere, etabliertere Kunden arbeiten will und auch ein bisschen gerade vielleicht ein bisschen diese größeren Medien bedienen möchte. Ne? Also vielleicht irgendwie auch mal einen TV-Spot schreiben oder vielleicht irgendwie auch eine größere Kampagne erarbeiten. Deswegen habe ich mich halt auch so im Hamburger Markt umgeschaut und habe mich halt beworben, initiativ, und wurde dann auch übernommen von einem...
Kannst du den Namen ruhig nennen.
Ja, von Scholz & Friends und habe da mit einem tollen Kreativdirektor, Dennis Lück heißt der, zusammengearbeitet, der jetzt...
Ist er jetzt in der Schweiz, ne?
Ja, sehr erfolgreich in der Schweiz ist und auch war und da, glaube ich, irgendwie sehr viel umgekrempelt hat. So. Das war echt toll.
Naja, ah, weißt du noch was, warum? Also, was da so toll war?
Jetzt bei Scholz,
meinst du? Ja,
ja. Ja, also in der Werbung, das liegt ja natürlich irgendwie dich an den Kunden, warum irgendwie eine Arbeit so toll ist, weil der Grund, weswegen man halt bereit ist, auch Überstunden zu machen und auch am Wochenende und auch abends oder nachts zu arbeiten, ist halt schon dieser Teamgeist, der da entsteht. Und das ist natürlich ganz entscheidend, welche Vorgesetzten man da hat, also gerade im Kreativteam, die Kreativdirektoren. Also das waren dann halt Dennis Lück und Suze Barrett, die arbeitet jetzt beim Spiegel tatsächlich. Die an sich waren halt ein super Kreativteam und das hat halt total auf alle anderen abgefärbt. Also dass man halt einfach eigentlich nie das Gefühl hatte, dass man halt einfach wirklich arbeitet, sondern dass man irgendwie halt auch mit Freunden da ist. Und tatsächlich sind manche von aus meinem ehemaligen Kreativteam da bei Scholz auch immer noch Freunde heute. Ein bisschen verstreut in Deutschland, aber ich habe immer noch Kontakt mit denen. Und ja, war sehr prägend auf jeden Fall.
Ja, du hast dann ja, ich glaube, interessanterweise, also ist mir immer in den Agenturen so aufgefallen, ist es ganz, ganz oft so, dass ganz viele Leute mit irgendeiner Gastro-Karriere liebäugeln. Also die dann irgendwie so, also gerade in so Wochen, die nicht gut sind, dann immer so, ich hau hier ab und mach jetzt Gastro. Und du hast es ja dann tatsächlich gemacht, also nach einer bestimmten Zeit. Weißt du, wann, wieso? Also warum bist du erstmal raus?
Und also die Idee,
wie kamst du auf Koch?
Ich mache jetzt mal einen Kaffee auf oder arbeite vielleicht, ja, als Koch, hört man auf jeden Fall öfter. Ich würde, glaube ich, heutzutage jetzt sowieso nach der ganzen oder während dieser ganzen Corona-Pandemie kein Kaffee aufmachen, einfach so, weil es knallhartes Business ist tatsächlich. Man muss mindestens genauso viel aufopfern wie in der Werbung, wenn nicht sogar noch mehr. Und kriegt teilweise weniger zurück, als man vielleicht vorher erwartet. Weswegen ich die Ausbildung gemacht habe, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich eine Ausbildung als Koch machen sollte oder als Tischler tatsächlich.
Aber warum bist du denn erstmal raus?
Also was war genau, was mich wirklich unzufrieden gemacht hat in der Werbung, war hinterher der Output, also das Verhältnis zwischen den Ideen und Konzepten, die in einem Mülleimer gelandet sind und denen, die dann halt umgesetzt wurden, hat mir einfach nicht mehr gereicht. Und ich wollte tatsächlich sehen, was meine Arbeit bewirkt. Von daher war mir eigentlich schon klar, dass ich ein Handwerk machen möchte, wo ich halt irgendwie das hinterher, das finale Produkt irgendwie auch in den Händen halten kann. Und trotzdem sollte halt aber die Kreativität nicht untergehen. Also sowohl als Koch arbeitet man super kreativ tatsächlich und als Tischler, je nachdem, wie man sich dann halt einfach spezialisiert, ja auch. Aber durch einen befreundeten Koch, bei dem ich dann auch ab und zu mal ausgeholfen hatte, bin ich dann in die Richtung gegangen.
Das ist ja lustig. Also du hast hier wirklich einfach nur, okay, ich mache jetzt entweder Tischler oder Koch, so einfach so zurechtgelegt und jetzt gucke ich mal, wo es klappt. So. Also oder wo.
Ja, also es sollte ein kreatives Handwerk sein, letztendlich. Und so viele gibt es da meiner Meinung nach nicht. Und gerade beim Kochen ist es tatsächlich total entscheidend, wo man kocht. Also arbeitet man ganz klassisch mit Kochjacke und Mütze in einer Hotelküche oder halt in einem kleineren, wilderen Restaurant. Das war gerade die Zeit, als diese Crossover-Küche wirklich Fuß gefasst hatte. Bei uns im Ausbildungsbetrieb haben wir nur mit der Schulze gearbeitet. Das war alles ein bisschen wilder, es lief irgendwie Punk und irgendwie.
Aber erklär mal, was das ausmacht, also Crossover-Küche für alle, die es nicht kennen.
Also es läuft nicht nach einem bestimmten Schema, sondern man kombiniert halt vielleicht auch kulinarische Aspekte aus der klassischen französischen Küche mit vielleicht Thai-Einflüssen oder mit mexikanischer Küche. Man bedient sich nicht einem bestimmten Repertoire an Zubereitungsarten und auch an Produkten, sondern man versucht letztendlich auch neue Gerichte durch vielleicht Kombinationen von verschiedenen Gewürzen, die sonst normalerweise nie zusammen auf einen Teller schaffen würden, zu kombinieren und halt auch dadurch die Küche an sich ein bisschen zu bereichern. Und das war halt toll. Ich habe das in meiner Ausbildung im Fillet of Soul gemacht. Das gibt es jetzt leider gar nicht mehr. Das waren in den Deichtorhallen. Das sind zwei ehemalige Sterneköche auch gewesen, aus dem Herlin in Vierjahreszeiten, die das Restaurant eröffnet haben. Und das ganze Konzept war halt super. Also, dass man jetzt, ob man jetzt mit Kochjacke kocht oder nicht, macht ja letztendlich nicht den Alltag aus. Aber die haben zum Beispiel ganze Rehe oder Hirschkälber vom Jäger gekauft. Und dann halt, da fing dieses eigentliche From Nose to Tail, was ja quasi jetzt eigentlich eher diese nachhaltigere Küche bestimmt, unbewusst an. Also es war halt einfach toll, dieses ganze Tier zu haben. Damit geht dann wahnsinnig viel oder steigt erstmal der Respekt für Lebensmittel tatsächlich. Das war halt einfach eine tolle Erfahrung. Und dann halt gepaart mit wirklich professioneller Art und Weise zu kochen. Es war halt eine offene Küche, das heißt, alle Köche konnten die Gäste sehen und umgekehrt. Man hatte eine große Interaktion mit den Gästen. Und da hat man halt schon dieses kreative Kochen gemerkt. Und das war schon eine Voraussetzung dafür, dass ich aus der Werbung überhaupt mich verabschieden konnte.
Aber war das dann, wie hast du das da reingeschafft? Weil das ist ja wirklich ein wahnsinnig guter Laden gewesen. Also hast du dann vorher, musst du da Probe kochen oder was passiert da? Also wie kriegt man so einen Job?
Man kocht da Probe, ja, tatsächlich. Ich war auch mal zum Probekochen in einem anderen Restaurant und dann hieß es hier, ist jetzt ein Entrecot und jetzt schneid doch einfach mal ein 300 Gramm Steak darunter. Und dann wurde es danach auf die Waage gelegt und dann wird halt geguckt, ob du halt irgendwie Augenmaß hast oder nicht. Das wird natürlich von niemandem erwartet, der noch jetzt keine Kochausbildung gemacht hat. Aber ja, man macht ein Probekochen. Und je nach Team kommt es halt anfänglich weniger auf irgendwie vielleicht deinen eigenen Geschmack an oder wie du bestimmte Dinge würzt, sondern eigentlich eher, wie du dich verhältst. Letztendlich ist es halt einfach so ein lebender Organismus in der Küche. Das heißt, man muss da schon reinpassen, vom Charakter, aber auch von der Art und Weise, wie man halt irgendwie arbeitet. Und ich war halt wahnsinnig interessiert. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Frage gestellt, sodass die anderen ein bisschen weniger kochen konnten. Aber anscheinend hat es sehr gut gepasst.
Ja, da gibt es ja auch so, also wenn ich jetzt hier in die diversen Köche aus dem Podcast hier allein denke, ist daher auch ein unglaublicher Unterschied bei den, also wie die Stimmung in der Küche ist. Also von Anschreien und Schlagen bis zu total nettem Teamwork, ist daher anscheinend echt alles los.
Ja, auch heutzutage noch. Ich glaube, das hat sich nicht so sehr verändert. Ich glaube, der Anteil an Küchen mit normalerem Umgang steigt auf jeden Fall tatsächlich. Ist auch eine schöne Entwicklung, schön zu sehen.
Woran liegt das?
Ich glaube, viele Köche sind halt einfach noch geprägt. Das ist wahrscheinlich wie auch so mit der Erziehung der eigenen Kinder. Wenn halt einfach irgendwie die Eltern bestimmte Werte vermitteln, übernehmen die Kinder das, ob sie es jetzt wollen oder nicht. Und so ist es irgendwie mit den Köchen halt einfach auch. Wenn du deine Ausbildung in einem sehr klassischen Betrieb gemacht hast, wo du vielleicht halt einfach irgendwie die ganze Zeit angeschrien wurdest und nur Kartoffeln schälen musstest, dann vermittelst du das deinen Auszubildenden oder Köchen halt auch auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Und das ist einfach so eine Art Generationenwechsel, der jetzt halt in vielen Köchen passiert. Und es ist ja auch eine Art Umdenken, wie man jetzt kocht. Also wie bezieht man Lebensmittel, wie will man sie verwerten. Das ist eine sehr schöne Entwicklung.
Ja. Und wie war das dann bei, hast du eigentlich in deiner Kochzeit eigentlich irgendwas aus der Werbung benutzen können, so an Erfahrung? Oder ist
das... Lustigerweise ja. Ich habe bei ein paar Kochwettbewerben mitgemacht und habe dann auch Präsentationen und Videos mit in diesen Kochwettbewerb eingebaut, weil man muss halt der einen Seite natürlich abliefern, man muss da halt auch Gerichte zubereiten, im Anschluss aber auch sich noch präsentieren und war, glaube ich, für die damalige Zeit in einer Kochschule, also es war halt einfach immer schulbasiert, vielleicht ein bisschen zu wild, also es fühlten sich alle auf jeden Fall immer sehr gut unterhalten, aber anfänglich wie halt vielleicht auch mit meiner Bewerbung halt als Werbekaufmann vielleicht ein bisschen over the top so, aber letztendlich die Art und Weise zu arbeiten, wie ich es halt irgendwie auch in der Werbeagentur gelernt habe, erstmal überhaupt gar keine Grenzen zu haben und auch vielleicht manche Dinge komplett neu anzugehen, das hat sich auch auf jeden Fall, konnte ich auch in der Küche umsetzen. Und halt einfach unkonventionell zu denken und vielleicht Dinge neu zuzubereiten oder vielleicht auch Gewürze miteinander zu kombinieren. Ich glaube, das hat in der Werbung angefangen, so an bestimmte Themen heranzugehen und das zieht sich bis heute durch, ja.
Wenn du sagst, deine Bewerbung da war over the top, was hast du denn da gemacht?
Nee, meine Kochausbildung, meine Kochbewerbung. Nee,
diese Werbung an Wettbewerben, meine ich.
Genau, sondern halt die Präsentation bei diesen Kochwettbewerben war halt eher wild und Rock'n'Roll als Klassik. Und da halt ganz viele Kochlehrer eher so noch diese sehr klassischen Typen sind mit Krawatte unter Kochjacke.
Das ist echt ganz interessant. Das merkt man ganz oft bei so Ex-Werbern, dass die dann immer, das ist eben auch super laut und selbstbewusst, also vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst, da immer sich dann in anderen Branchen total auffallen, ne?
Ja, aber es ist schön, weil wenn man ein bisschen länger am Ball bleibt und so, dann merkt man schon, dass es auch irgendwie verändert und auch doch beeinflusst. Vielleicht nicht in dem Augenblick, vielleicht gewinnt man denn damit halt keinen Kochwettbewerb, aber trotzdem erweitert man ja die Grenzen zum Beispiel des Kochwettbewerbs. Also man hinterlässt da ja schon auch Spuren und langfristig, wenn man halt seinen Weg so weiterverfolgt, schafft man es halt schon auch bestimmte Dinge zu ändern dadurch.
Ja. Wie lange warst du da in einem Restaurant dann?
Ich habe 3 Jahre meine Ausbildung gemacht, ganz normal.
Und danach woanders?
Und genau, danach habe ich dann noch in einem anderen Restaurant, auch hier in Hamburg, gearbeitet.
Wie war das?
Und das war in der Bullerei in der Schanze, da habe ich gearbeitet. Genau, und dann war das Leben als Koch auch schon zu Ende, tatsächlich.
Ja, aber jetzt nochmal, wie lange warst du in der Bullerei?
Boah, in der Bullerei, da war meine Halbwertszeit tatsächlich echt sehr kurz. Ich glaube, das waren so 7, 8 Monate tatsächlich. Was aber auch ganz normal war. Sehr hochfrequentierter Laden. Tolle Küche tatsächlich, muss ich echt sagen. Handwerklich super. Irgendwann war halt aber einfach der Punkt, wo meine Vorstellung von meiner Zukunft halt einfach mit dem Alltag als Koch und aber auch mit dem Alltag als Koch in der Bullerei nicht mehr zusammengepasst haben. Also ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube 27, 28 und dann ging es halt so langsam los, dass man halt überlegt, okay, wollen wir vielleicht nicht auch Kinder haben, in welche Richtung orientiert sich das, und habe ich halt einfach gemerkt, dass das auf gar keinen Fall zusammenpasst.
Wegen der Arbeitszeiten auch, oder?
Wegen der Arbeitszeiten tatsächlich auch und nicht jetzt in der Bullerei, sondern allgemein als Koch, gibt man schon sehr viel tatsächlich und bekommt unverhältnismäßig wenig zurück.
An Geld oder?
Ja, also das ist halt branchenüblich. Das ist kein Geheimnis, dass man als Koch nicht wahnsinnig gut verdient. Ich glaube, da gibt es wenige Berufe, die schlechter besoldet sind. Aber ich glaube, deswegen wird man auch kein Koch. Man will ja kein Koch werden, um irgendwie wahnsinnig reich zu werden, sondern das ist ja alles wahnsinnig leidenschaftlich getrieben tatsächlich. Ich glaube, ansonsten man muss halt schon irgendwie ein bisschen.
Aber wie ist so die Spanne, so nochmal so zur Vorstellung? Was verdient man so als Koch?
Ja, heute ja den Mindestlohn auf jeden Fall tatsächlich.
Okay, so tief.
Es kommt halt wirklich drauf an, tatsächlich. Also es kommt wieder Kantine, Hotel oder ganz normales Restaurant. Es ist halt ein größeres Restaurant. Und da muss man halt auch dazu sagen, gibt es natürlich auch nicht das reine Gehalt, sondern es gibt natürlich auch in der Gastronomie üblich halt noch Trinkgeld. Es gibt aber auch zum Beispiel dann mal bestimmte Events, wo man mit hingenommen wird. Man geht halt zu bestimmten Produzenten fett hin, direkt guckt, wo die Lebensmittel herkommen. Und das ist natürlich, wenn man etwas aus Leidenschaft macht, manchmal mehr wert vielleicht auch als das Bare.
Hm, verstehe. Und wie, also dann war so die Entscheidung, machst auf jeden Fall irgendwas, was mehr mit dem Privatleben zusammengeht? Und
ja, so ein richtig neuer Weg tat sich mir da gar nicht auf. Mir war halt nur klar, dass ich den Weg so nicht weitergehen will und habe ohne Masterplan gekündigt und bin dann mit meiner Frau erstmal nach Neuseeland und da sind wir rumgereist tatsächlich.
Ach krass.
Genau. Also wir haben uns ein Auto gemietet, sind auf der Nord- und auf der Südinsel rumgekurft und
schön, hast du das Ersparte platt gemacht oder hast da auch noch gearbeitet? Oder?
Nee, das war reiner Urlaub tatsächlich. Genau, wir haben einfach Neuseeland auf uns wirken lassen und wirklich ein schönes Land zum Auswandern tatsächlich, muss ich sagen.
Ja, weiter weg geht ja auch kaum.
Ja, nee, nicht deswegen, aber man hat halt einfach so verschiedene Klimata.
Ja, das ist halt so komplett anders.
Die Natur ist wahnsinnig tatsächlich. Also man hat auch wirklich alles, wie in Neuseeland, also von Eisbergen bis zu tropischen Wäldern und dann halt einfach wie Sandstrand. War echt toll. Tatsächlich.
Und da war so ein bisschen Selbstfindung da angesagt.
Genau, letztendlich, das war nicht der Grund, weswegen wir nach Neuseeland wollten, sondern der Grund war eher Neuseeland. Mhm. Trotzdem hat es mir geholfen, mich so ein bisschen neu zu sortieren, meine innere Mitte wiederzufinden und halt einfach neu auszurichten. Und dann hatte ich den Entschluss gefasst, zu studieren, wenn wir zurückkommen nach Deutschland. Und dann kamen wir im Februar zurück und ich wollte mich zum Wintersemester bewerben, hatte also noch ein paar Monate zum Überbrücken und musste natürlich aber irgendwie meine Haushaltskasse wieder füllen und habe halt einfach erstmal aushilfsmäßig mich bei Elbgold beworben und dann halt irgendwie auch angefangen. Ich kannte die Rösterei halt, weil sie direkt neben dem Restaurant liegt, in der Bullerei liegt. Mhm. Und hatte da halt immer so meinen Tageskaffee abgeholt. Habe auch gar nichts Großes erwartet. Ich habe mich da beworben und habe am Wochenende als Tellerwäscher da gearbeitet und in der Woche ein bisschen in der Rösterei ausgeholfen und Rohkaffee abgewogen. Das war's. Ich wollte das halt einfach nur ein paar Monate machen und dann halt einfach wieder aufhören. Und jetzt bin ich seit über 8 Jahren da. Habe nie angefangen zu studieren. Wurde relativ schnell in diesen Kaffeesog aufgenommen und bin da bis heute.
Ja, aber den muss ich jetzt mal genau erklären. Was macht man da, außer jetzt Rohkaffee abwiegen?
Anfänglich tat ich tatsächlich gar nicht mehr. Dann hatte ich das Glück, dass zwei damalige Röster, ich glaube 2-3 Monate, nachdem ich da angefangen hatte, gekündigt haben. Dann gab es halt niemand mehr außer Thomas.
Aber ist es ein Ausbildungsberuf? Oder ist es?
Es war früher mal ein Ausbildungsberuf tatsächlich. Heute kann man das nur als Queraussteiger machen, mehr oder weniger. Es gibt BWL-Studiengang mit Schwerpunkt Kaffee, aber es hat mit dem eigentlichen Thema Rösten nichts zu tun. Das heißt, du musst eigentlich jemanden finden, der es kann oder der es vielleicht auch meinen zu können und dann von dem kannst du es halt lernen.
Aber wie verschwindet denn so ein Ausbildungsberuf?
Ja, es hat alles mit der Industrialisierung eigentlich angefangen. Also es gab früher eigentlich an jeder Ecke Kaffeeröster, tatsächlich Leute haben privat geröstet oder halt professionell. Dann wurde das irgendwann verboten, tatsächlich. Das ist ganz lustig, da kommt auch dieser Begriff Schnüffler her. Da sind nämlich tatsächlich Personen durch die Stadt gegangen und haben halt erschnüffelt, ob irgendwo Kaffee geröstet wurde, damit das dann sanktioniert werden konnte. Genau, und halt mit Beginn der Industrialisierung haben halt immer größere Maschinen mehr Kaffee geröstet. Der Bedarf an Personen, die sich irgendwie dem gewidmet haben, wurde immer weniger. Und dann gab es irgendwann auch keine Möglichkeit mehr, diesen Ausbildungsberuf so zu halten.
Verrückt. Jetzt wird es einfach so übergeben. So.
Also es gibt natürlich wesentlich weniger Kaffeeröster als früher tatsächlich.
Ich wundere mich eigentlich, weil in den letzten 10, 15 Jahren ist ja Kaffee so ein wahnsinniger Hype. Ja, also das ist ja schon gar kein Hype mehr. Das ist ja irgendwie einfach nur auf sehr hohem Niveau stagniert gefühlt. Mhm. Und überall gibt's, also jede Stadt ist an Wettrüsten an guten Kaffees gefühlt. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass da sich die Ausbildung auch irgendwie professionalisiert wieder.
Also ja, schöner Kulturwandel, der da passiert, finde ich auch. Das ist ja für alle eine Bereicherung. Man muss natürlich auch beachten, dass Cafés nicht gleich Rösterei sind und viele gute Cafés auch von weniger Röstereien beliefert werden. Aber natürlich schon, es wird halt wiederentdeckt und die Zahl an Röstereien steigt auf jeden Fall. Aber bei weitem nicht die gleiche Zahl wie damals, auf jeden Fall. Genau, und ansonsten ist das tatsächlich ein Handwerk. Also es gibt festgeschriebene Regeln, was passiert während des Röstens.
Erklär mal.
Und naja, also es gibt super viele Parallelen auch zum Kochen. Also da gibt es dann halt einfach Zuckerstoffe und Aminosäuren, die sich halt einfach ihre Strukturen verändern durch Erhitzen und halt neue Verbindungen eingehen. Dadurch zum Beispiel diese Braunfärbung von allen Lebensmitteln, die Zucker haben. Also das ist ja nicht nur Kaffeebohnen, das ist ja aber auch bei einem Steak so oder bei Tomatenmark oder bei Tomaten an sich. Die verändern sich halt, verfärben sich braun. Das ist halt eine bestimmte chemische Reaktion, Maillard-Reaktion heißt die. Und die verändert halt zu bestimmten Temperaturen und auch in bestimmten Temperaturphasen besonders intensiv. Und das kann ich ja nicht ändern. Ich kann ja die Chemie nicht ändern. Was ich als Röster halt machen kann, ist halt die Röstung zu lenken und die Temperaturphasen zu kontrollieren. Von daher ist es halt wirklich aber auch ein reines Handwerk, was man halt durch Erfahrung immer weiter verbessert und mittlerweile halt einfach auch gerade in dieser neuen Generation der Röster auch schneller verbessert, weil halt der Austausch viel schneller gegeben ist. Also die Rösterszene an sich ist sehr klein und beschränkt sich ja nicht nur auf Deutschland, aber international. Und man kann sich natürlich über Instagram oder mal kurz jemanden anrufen, der halt einfach vielleicht auch entweder in einem Produktionsland irgendwie, gestern habe ich mit einem geschrieben, von der in El Salvador sitzt und hatte nochmal ein paar Fragen zu seinem Kaffee und es geht halt ganz schnell. Das war halt früher nicht so. Von daher ist der Austausch halt...
Was fragt man den dann?
Ich habe den gefragt, das ist eine bestimmte Art der Aufbereitung gewesen, wie hoch der Zuckergehalt seines Kaffees war und der pH-Wert vor dem Pflücken und nach der Aufbereitung. Also total die nerdy Geschichte eigentlich, aber mich hat es interessiert. Und dann hat er mir einfach geantwortet. Das ging relativ fix und easy. Und so ist es halt auch, dass die Rösterszene eher international ist als national, nur auf Deutschland bezogen. Und gerade in den letzten Jahren wahnsinnig viel Wissenstransfer passiert ist und es aber auch interessante Publikationen gab. Und so bildet man sich dann einfach stetig weiter. Man bekommt Feedback von seinen Gästen und von seinen Kunden. Es gibt auch, wie beim Schach oder beim Koch auch, Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann, die auf der einen Seite natürlich halt einfach erstmal das Network erweitern. Und dann natürlich halt aber auch ein Feedback geben. So, bist du da irgendwie auf dem richtigen Weg oder nicht? Das ist beim Rösten genauso wie beim Kochen halt einfach auch irgendwann, wenn du halt so diese Basics verstanden hast, kannst du daraus halt, wenn du willst, so deine eigene Handschrift machen. Und dann kriegst du ja auch Resonanz, ob das halt einfach ankommt oder nicht und ob es funktioniert oder nicht.
Ich finde ja lustig, dass auch wirklich jede Branche auch seine eigenen Wettbewerbe hat, wo dann eben dieses, das finde ich ja auch immer ganz gut.
Man denkt, ganz oft dringt das ja auch gar nicht an die Außenwelt, sondern das ist dann halt einfach so in der Szene. Wahrscheinlich, weil es auch viele Leute, glaube ich, gar nicht so wirklich interessiert.
Nee, aber in der Branche ist es, weil es wird ja in der, also ihr kennt es jetzt aus der Werbebranche immer, dass da immer so ein ständiges, ja, es interessiert doch keinen außerhalb. Wo ich dann immer sagen würde, ja, ja, aber muss es ja auch nicht. Mhm. Es ist ja ein, also es gibt ja jede Metzgerinnung hat seinen eigenen Wettbewerb zur besten Salami oder sonst irgendwas. Und jemand, der einen Bagger baut, da gibt es wahrscheinlich auch einen Baggerwettbewerb oder so. Und das natürlich interessiert es außerhalb der Branche keinen Mensch, aber innerhalb ist sowas halt irgendwie total wichtig.
Und das so, ja, denke ich auch. Das ist ja auch irgendwie, das bringt ja das eigentliche Thema erstmal voran, tatsächlich. Ja. Weitet natürlich den Horizont einer jeden Person tatsächlich. Und da kommen auch viele innovative Ideen halt raus. Ich glaube, egal ob es jetzt Bagger sind, Werbung oder auch Kaffeerösten tatsächlich. Ja. Man ist ja doch tagtäglich eher so in seinem eigenen Sumpf unterwegs. Und da dann halt einfach mal sich auszutauschen, ist immer bereichernd.
Ja. Hat man was gewonnen?
Ich habe jetzt mal mit beim Kochwettbewerb auch was gewonnen, beim Kaffeewettbewerb. Beim Kochwettbewerb leider nie, dafür war das immer zu radikal. Aber doch jetzt kürzlich bei einem Kaffeewettbewerb, da ging es halt allgemein um afrikanische Kaffees. Wer röstet den besten afrikanischen Kaffee? Was aber gar nicht nur unbedingt was mit mir zu tun hat, sondern eigentlich viel mehr mit den Produzenten, weil die halt die meiste Arbeit machen. Und letztendlich gilt es als Röster ja eigentlich eher, die Arbeit des Produzenten herauszurösten und halt darzustellen, genau. Von daher war das auf jeden Fall eher eine Teamarbeit. Aber es war schön tatsächlich, weil das Ergebnis, das ist eine sensorische Bewertung des Kaffees, also wie viel Säure hat ein Kaffee, ist die halt balanciert in dem Körper, wie süß ist der, schmeckt man, dass es ein afrikanischer Kaffee ist oder in dem Fall ein äthiopischer Kaffee. Das wird dann halt bewertet und objektiv tatsächlich bewertet von mehreren Leuten. Und das war schön tatsächlich, weil sich dann sehr viel Mühe und Arbeit ausgezahlt hat. Und es eine schöne Resonanz gab.
Aber kriegen dann alle Röster sozusagen den gleichen Ursprung, die gleiche Ursprungsbohne und dann röstet jeder mit seinem Equipment dann los? Oder?
Das kommt immer auf den Wettbewerb drauf an. Es gibt verschiedene Konzepte. Das gibt es auch, dass man den gleichen Kaffee hat und dann auf dem gleichen Röster röstet. In dem Falle war es nicht so, sondern jeder Röster konnte auf seiner eigenen Maschine rösten. Das macht auch total Sinn, weil
die kennt man halt.
Ja, man ist halt eingefahren tatsächlich. Also nicht, dass man jetzt stagniert, sondern man ist eingefahren wie mit einem Auto auch. Man kann mit seinem eigenen Auto wahrscheinlich besser fahren, als wenn man sich in ein ganz neues Auto setzt. Trotzdem fahren sie alle. Konnte halt auch einen eigenen Kaffee verwenden und den dann einreichen tatsächlich. Und bei uns im Elbgold arbeiten wir halt jedes Jahr immer mit den gleichen Produzenten zusammen. Und wollen halt erstmal natürlich für die Produzenten eine Sicherheit gewährleisten und halt aber auch stetig an den Produkten arbeiten. Und das ist dann natürlich total toll, wenn du dir halt ein Projekt nimmst mit den Produzenten zusammen, daran arbeitest und dann irgendwann kommt halt der Zeitpunkt und du verkaufst das Ganze mal einfach jetzt im Markt, in einer Rösterei oder du schickst es halt zum Wettbewerb und merkst halt, dass sich das total gelohnt hat. Das ist echt schön.
Wie viele Röster seid ihr eigentlich jetzt bei Elbgold?
Oder wir sind drei Personen. Also drei Personen, die aktiv rösten. Insgesamt zählt die Produktion halt aber auch Leute, die den Kaffee abpacken, die sich halt einfach um die Kommunikation mit den Gästen kümmern.
Aber wie sieht so der typische Arbeitstag jetzt aus?
Also, wie man das wahrscheinlich erwarten würde, trinkt man viel Kaffee tatsächlich. ja, also man muss natürlich schon eine Qualitätsüberprüfung machen, also die eigenen Kaffees, die man röstet, halt auch probieren. Das macht man permanent, aber dafür gibt es eigentlich eher feste Tage, wo man dann halt Cuppings macht. Das ist ähnlich wie bei einer Weinprobe halt auch, dass man die Kaffees aufgießt und dann nimmt man halt einen Löffel und schlürft die und bewertet die halt nach einer internationalen Qualitätsskala, die einzelnen Rubriken, guckt halt, ob es gleichbleibend ist und der Idee halt quasi auch mit der Idee funktioniert, die man sich halt einfach vorher festgesetzt hat. Ansonsten, ich komme morgens hin, mache den Röster an, dann wird er erstmal schön aufgewärmt und dann haben wir. Also als ich angefangen habe zu rösten, war ich auch total der Romantiker tatsächlich. Also ich fand es halt irgendwie toll, den Probenzieher rauszusehen, gucken, wie sich die Bohnen verändern, alles zu riechen.
Probenzieher, Moment.
Probenzieher ist halt quasi so ein kleines Element, das in dem Röster steckt und kannst den halt rausziehen und sehen halt, welchen Röstgrad beziehungsweise in welcher Phase der Röstung die Bohnen gerade sind. Am Anfang sind Rohbohnen grün, dann werden sie gelb, dann leicht bräunlich. Und wenn man richtig röstet, werden sie nie schwarz tatsächlich. Das ist auch aber eher ein handwerklicher Fehler, keine Geschmackssache. Genau, also ich war halt schon auch von dieser Aura der Röstmaschine und auch einer Rösterei halt total fasziniert. Bin ich immer noch tatsächlich. Also es ist halt total wichtig, dass der Arbeitsplatz auch irgendwie schön ist, angenehm ist, dass man sich gerne aufhält. Aber mittlerweile bin ich eigentlich total auch wenn es nicht mehr romantisch klingt, aber eher analytisch tatsächlich, weil mich jetzt eigentlich eher interessiert, dass bei diesem Handwerk, was total abweichend sein kann, also ob man jetzt im Winter röstet oder im Sommer oder welche Feuchtigkeit die Bohnen haben, ist es halt total wichtig, gleichbleibend zu rösten. Also es schockt mich eher tatsächlich, den gleichen Kaffee im Januar genauso zu rösten wie im Mai, wie im September, wie im Dezember. Und das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung. Also ich glaube, jeder, ich könnte wahrscheinlich meine Mutter an den Röster stellen und würde ihr den gleichen Kaffee geben. Und vielleicht von 10 Röstungen wäre eine vielleicht so, wie ich sie auch rösten würde. Aber dann hätte sie wahrscheinlich total viele Probleme, das zu reproduzieren. Und darauf kommt es ja eigentlich an. Kaffee ist total das irre Thema. Also gerade wer sich mal zu Hause mit einer Espressomaschine abgemüht hat, weiß, wie viele Faktoren von Wassertemperatur, ist das Wasser gefiltert oder nicht, wie grob ist der Mahlgrad, teilweise auch verzweifelt, und wie komplex das Ganze ist. Und das ist beim Rösten halt genauso. Und von daher ist es schön, halt einfach eine gewisse Konstanz da reinzubringen und halt auch bestimmte Schablonen haben. Also ein Kaffee ist naturgegeben immer unterschiedlich, ob er jetzt in Äthiopien wächst oder halt in El Salvador. Er hat ganz andere Zuckerwerte, hat eine ganz andere Dichte, ganz anderen Feuchtigkeitsgehalt, röstet sich dementsprechend auch anders. Und wenn ich jetzt eine Leitidee habe für einen Kaffee aus Äthiopien, der viel mit den Gegebenheiten der Bohne zu tun hat, aber dann natürlich auch mit der Art der Zu- oder Weiterverarbeitung, ob es jetzt ein Filterkaffee wird oder Espresso, dann versuche ich das schon immer zu reproduzieren.
Aber hat sich jetzt eigentlich der Röstjob jetzt eigentlich auch wirtschaftlich so für dich gut entwickelt? Also ist es ebenbürtig mit Koch oder besser? Oder?
Also ich sag mal so, es gibt halt wirklich wenig Leute, die gut Kaffee rösten können und dementsprechend gefragt ist man halt auch, beziehungsweise es ist halt schon, es ist was anderes als Koch, gar keine Frage. Wobei das noch nicht der Grund ist, warum ich das jetzt seit 8 Jahren mache, sondern das ist eher der Job. Also im zweiten Jahr bei Elbgold wurde ich halt mitgenommen auf eine Ursprungsreise nach Äthiopien und nach Kenia tatsächlich. Und das war tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, das kann ich wirklich eine sehr lange Zeit machen. Also das ist halt auch das Besondere, natürlich auch an der Rösterei, aber auch das Besondere an Kaffee, dass man halt einfach in die Ursprungsländer fliegt oder fliegen kann. Und das ist halt einfach, das ist total cool mit anzusehen.
Das ist ja auch gut, wenn man das, es hat eigentlich so dein Umfeld dazu gesagt, dass du jetzt plötzlich Röster bist und sagst, nö, zieh das jetzt durch.
Mein Vater hat nur gelacht tatsächlich, als er gehört hat, dass ich meine Kochjacke an den Nagel hängen möchte. Aber ich habe tatsächlich auch gerade so aus meiner Familie und auch aus meinem Freundeskreis eigentlich immer Unterstützung bekommen, weil die halt einfach auch gemerkt haben, mit welcher Motivation ich die neuen Dinge halt angehe und was halt auch einfach die Gründe für meine Entscheidungen sind. Ich fand es auch toll, dass ich auch gerade familiär nie auf eine bestimmte Richtung geprägt wurde oder dass mir jemand gesagt hat, das musst du machen. Da wurde mir tatsächlich irgendwie immer eigentlich sehr der Weg geebnet, mich da komplett irgendwie selbst zu finden und auch das zu finden, was mich da irgendwie glücklich macht. Von daher war die Grundvoraussetzung sehr toll.
Ah, sehr gut. Hast du eigentlich so aus diesem Röstding noch das Spannendste so gefühlt? Also wenn du jetzt sagst, du warst Äthiopien oder anderen Ländern oder...
Alles, jede Kaffeereise ist abenteuerlich. Also gerade so die erste Reise, als wir in Äthiopien waren, das war gleich an einer der ersten Tage. Da sind wir halt losgefahren, also sind nach Addis Abeba geflogen, haben da eine Nacht verbracht und sind dann halt am nächsten Tag los zu den Kaffeegebieten gefahren. Die sind meistens halt ein bisschen weiter außerhalb. Und in Äthiopien sind die Straßen halt total schlecht ausgebaut, von daher braucht man auch total lange. Und dann saßen wir halt in unserem Fahrzeug und vor uns bog halt ein Krankenwagen ein mit Blaulicht und Alarm und schien halt irgendwie auch ein bisschen dramatischer zu sein. Aber unser Fahrer damals galt halt als irgendwie der schnellste Äthiopiens und hat halt eiskalt auch diesen Krankenwagen überholt und gekreuzt und irgendwie so eine Geschichte war halt irgendwie schon ganz lustig. Und dann kamen wir halt abends an die Kaffeeleute, gerade die Einkäufer, wenn es kennen, das Coffee Land Hotel heißt das. ich habe mich total gefreut, nach dem ganzen Tag abends irgendwie mal zu duschen. Und dann stand ich halt in der Dusche, habe das Wasser angedreht und dann halt wirklich wie in so einem Indiana Jones Film kam dann da halt einfach irgendwie so gelbes Wasser raus. Und ich habe gedacht, boah, weiß ich auch nicht, vielleicht muss ich doch nicht duschen. Und das sind dann halt schon eher so diese lustigen Geschichten, ne, die das Ganze irgendwie auch im Abgang irgendwie so ein bisschen unterhaltsam machen. Am schönsten ist tatsächlich aber wirklich der Moment, wenn man merkt oder die Kaffees, die man im Ursprungsland probiert und auch gesehen hat, hinterher in Hamburg hat. Also wenn man merkt, dass dieses ganze System halt funktioniert, dass man in einem Land, das so weit weg ist, Kaffee einkauft, dieses Vertrauen erstmal entsteht und wächst und der gleiche Kaffee dann halt hier in Hamburg landet und man den verarbeiten kann und verkaufen kann und das dann halt auch noch so sinnstiftend ist. Ich glaube, das ist halt, das ist auch jetzt für mich irgendwie noch total erfüllend zu sehen, dass ich durch richtigen Kaffee-Einkauf, aber auch unsere Kunden und Gäste durch den richtigen Einkauf tatsächlich eigentlich mehr bewegen können, als sie eigentlich glauben. Also das macht in der Kaffeewelt doch schon einen sehr großen Unterschied.
Also durch den Direktvertrieb sozusagen.
Genau. Ja, also wir machen halt einfach die Vertragsverhandlungen, Kaffeepreise direkt mit den Produzenten. Und bei uns ist es auch nicht so, dass wir irgendwie sagen, wir wollen jetzt irgendwie, weiß nicht, $3 für den Kaffee ausgeben oder pro Pfund und mehr nicht, sondern die Produzenten sagen, hey, das brauchen wir für unseren Kaffee. Das ist erstens gerechtfertigt, weil die Qualität enorm hoch ist. Aber das brauchen wir halt einfach auch, um zu wachsen, damit unsere Infrastruktur ausgebaut werden kann, damit wir unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen können. Und dann sagen wir auch, das ist der Preis, den ihr wollt, und dann kriegt ihr den halt auch. Und dadurch kann man halt einfach auch andere Projekte abseits des Kaffees halt voranbringen und halt einfach, aber nicht irgendwie kolonialistisch sagen, irgendwie baut doch mal hier eine Straße hin oder so, sondern halt einfach eher zu fragen auch. Das ist immer ein Austausch. So was, die kennen ja ihre Community am besten. Also was ist denn da irgendwie wichtig bei euch? Braucht ihr eine bessere Straße oder braucht ihr vielleicht ein Kühlhaus oder vielleicht eine Schule? Wir haben schon verschiedene Projekte gestartet. Also wir haben irgendwie in Äthiopien ein Schulprojekt vorangebracht, in El Salvador ein Kühlhaus gebaut für Kaffee, um den da aufzubereiten. Also das ist halt immer unterschiedlich. Wir fragen eher, was die Ideen sind und wie wir das unterstützen können.
Das ist ganz interessant, weil ihr also gefühlt, also ich kenne ja Elbgold jetzt, also beschäftige mich jetzt nicht die ganze Zeit mit Elbgold, aber gefühlt hängt ihr das aber gar nicht so raus, ne, dass ihr das alles macht, oder? Also da, ich kenne ja jetzt relativ viele, also von, ich sage jetzt, Viva Con Aqua oder Goldeimer oder diese ganzen, wir machen ein Produkt, um die Welt zu verbessern. Die schreiben das ja wirklich vorne drauf. Und bei Elko überrascht mich das jetzt schon fast ein bisschen. Also dass das okayer Einkauf ist, hatte ich jetzt irgendwie erwartet. Aber das ist das Absicht, also dass ihr das gar nicht so.
Nee, das ist keine Absicht. Ich glaube, das ist ganz oft eher Zeitmangel, das zu kommunizieren. Also vielleicht ist es auch ein bisschen vernachlässigt worden tatsächlich. Wir sind da auch dran und auch motiviert. Wir machen das schon oft eher in so mühseligen 1:1 Gesprächen tatsächlich. Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Wir müssen das auch machen, weil das letztendlich, es ist halt alles da. Wir machen das und kommunizieren es halt nicht. Das ist schon ein bisschen schade. Natürlich erstmal irgendwie
zweitrangig. Erstmal total sympathisch.
Ja, also.
Ist ja besser als halt andersrum.
Ich glaube, uns ist es dann schon eher wichtiger, ins Ursprungsland zu fliegen, als einfach sich irgendwie einen Monat lang hinzusetzen und vielleicht eine Kampagne auszuarbeiten. Das könnte man natürlich auch irgendwie outsourcen. Haben wir halt aber bisher noch nicht gemacht, weil halt einfach gerade bei uns in der Rösterei sind ganz viele Entscheidungen auch eher unwirtschaftlich, sondern wirklich aus einer bestimmten Idee, aus einer Leidenschaft heraus. Und dann will man natürlich auch, dass die Kommunikation auch genau so ist, wie sie in der Realität passiert. Von daher sind auch schon manche Versuche eher gescheitert, weil auch eine bestimmte Art zu denken entsteht, wenn man halt mal mit Produzenten zu tun gehabt hat und wie die Kaffeewelt eigentlich aussieht und wie sie aussehen kann. Das willst du ja dann auch irgendwie transportieren. Von daher machen wir es schon stückchenweise, aber es dauert auch länger, das herauszuarbeiten. Ach,
wieso meinst du, ist das dann gescheitert dann?
Also ich glaube, gute Werbeagenturen oder gute Kreative können sich schon wirklich sehr viel hineinversetzen. Aber wenn du auch gerade, also Thomas und Annika, die Geschäftsführer vom Elbgold, die sind halt irgendwie auch ein bisschen irre, was das Thema Kaffee angeht. Also wirklich ganz viele Entscheidungen machen jetzt irgendwie aus der Sicht eines Unternehmensberaters vielleicht gar nicht so viel Sinn, aber sie machen dann halt für einen Kaffeeproduzenten Sinn. So, und das muss man halt einfach auch erstmal verstehen und auch verstehen lernen, auch dann vielleicht als Werbeagentur.
Würde ich als Werber sagen, ist ja fantastisch.
Ist auch fantastisch. Ist ja besser, so, aber wir haben halt irgendwie viel tatsächlich finanzielle Mittel, aber auch Zeit echt immer eher da reingesteckt, vielleicht auch neue Produzenten zu finden. Also wir wollten eigentlich auch letztes Jahr natürlich, wurde halt leider alles abgesagt.
Ja, klar.
Neue Länder und Produzenten in Ruanda und Burundi finden und sowas ist dann letztendlich steht eher im Fokus, als das richtig zu kommunizieren. Aber ja, auf jeden Fall, wir wollen das definitiv machen, gar keine Frage.
Machen wir jetzt gerade, in dieser Sekunde quasi. wenn du tatsächlich, also wenn du jetzt nochmal so über alle Berufe zurückdenkst, also so vom Werbetexter zum Koch, zum Röster, und du redest halt mit, oder sprichst jetzt halt mit jemandem, der die ganze Zeit überlegt, sich zu verändern, aber eigentlich seit zig Jahren in seinem Job steckt und denkt, er kommt da irgendwie nicht raus. Was würdest du dem aus deiner Erfahrung raten?
Also, ist natürlich immer schwierig, jetzt irgendwie ähnliche Entscheidungen, oder wenn du jetzt Werbetexter bist, kannst du ja Koch werden, so weiterzugeben oder zu empfehlen. Aber letztendlich, was ich halt gemerkt habe, ist, dass es nie stehen bleibt, dass sich das immer weiterentwickelt. Und letztendlich, dass sich aus jeder neuen Situation neue Gedanken und auch neue Situationen ergeben. Dass du halt neue Menschen triffst, die dich halt einfach vielleicht auch inspirieren. Und die Frage ist ja letztendlich eher, was einen motiviert. Also natürlich kann ich das auch verstehen, dass der Sicherheitsgedanke oft eine sehr große Rolle spielt. Aber natürlich manchmal auch zu unglücklichen Situationen führen kann, dass man halt einfach in einem bestimmten Trott drin steckt, aus dem man vielleicht auch nicht rauszukommen glaubt, ja meistens eigentlich eher. Und dann eigentlich doch gar nicht so viel Mut erfordert, mal was ganz Neues zu machen. Also ich würde sagen, nicht so naiv zu sein, irgendwas zu machen und halt nicht außer Acht zu lassen, dass man natürlich vielleicht, wenn man eine Familie hat, dass man irgendwie vielleicht doch nochmal ein bisschen Geld nach Hause bringen sollte und da irgendwie nicht zu abgeschottet seinen eigenen Weg finden will. Das muss schon eine richtige Balance sein. Aber es ist toll zu sehen, wie groß die Welt eigentlich der Leute ist, die halt sich auch permanent verändern. Und es entwickelt sich dann schon auch so ein bestimmter Personenkreis, der sich da irgendwie herausbildet. Und man merkt halt einfach, das ist halt total bereichernd. Egal, was sie machen, das ist eher eine bestimmte Art, an Dinge heranzugehen tatsächlich. Und wenn man das halt auch auf seinen Beruf überträgt, ich glaube, das kann sehr bereichernd sein.
Sehr schön, auch nochmal das Podcast-Konzept hier zusammengefasst. Das ist ja genau das. Ja, sehr schön. Du, das war ganz großartig, super interessant. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.